Ulm, der Freiheit, das Magazin. Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr. Freitag von 13 bis 15 Uhr. Auf Radio Free FM 102,6.
So, das war jetzt zwar die Ulmer Freiheit Ankündigung und nicht die Plattform, aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass wir bei der richtigen Sendung sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM. In der lockeren Reihe Theater Ulm, die beste Droge der Stadt, sind wir heute bei Ausgabe Nummer 4 angekommen. Nachdem wir das letzte Mal eine ganze Stunde mit Ariane Müller Solo gestaltet haben, begrüßen wir heute wieder zwei Gäste aus zwei unterschiedlichen Ressorts der Theaterfamilie. Zum einen ist das die Sopranistin Oksana Arkaeva. Habe ich das jetzt so richtig ausgesprochen?
Ja.
Sie ist seit 2009 Ensemblemitglied im Ulmer Haus. Und zum anderen Urs Grädel. Das klingt sehr schweizerisch. Da werden wir nachher mal nachforschen, ob das auch so ist. Er ist Requisiteur aus Leidenschaft und auch er ist seit 2009 in Ulm zugange oder wieder in Ulm zugange. Schönen guten Tag.
Hallo.
Oksana, heute schon geübt? Heute schon die Stimme geölt?
Ja.
Ja?
Ja, mit Wagner.
Mit Wagner. Machst du das jeden Tag? Ist das zwingend?
Also man hofft, dass es eben nicht zwingend ist, sondern ein Vergnügen ist, dass man eben jeden Tag machen möchte.
Das hast du jetzt schön gesagt. Ich meinte jetzt aber eigentlich, ist es
erforderlich
für eine ausgebildete Gesangsstimme einfach, sich jeden Tag zu trainieren?
Ja, ja. Definitiv. Das ist wie im Sport oder im Ballett. Wenn du nicht trainierst, wenn du deine Muskeln nicht warm hältst, denn Gesang, es ist auch unter anderem nicht nur Stimmbänder schließen und öffnen, sondern auch eine Muskelarbeit um die Stimmbänder herum, auch im Körper. Und wenn man die halt nicht warm hält, eben sprich durch Trainieren, in unserem Fall halt singen, einsingen, also oder irgendwas lernen, was wir jetzt als nächstes singen müssen, dann ist es schon sehr erforderlich. Mhm. Insbesondere, wenn man ein sehr anspruchsvolles Repertoire singen muss.
Und ich glaube, daran ist bei dir kein Mangel. Ne? Wenn man so durchliest, was deine Partituren sind, was deine Aufgaben, deine Rollen sind, auch in Stücken, sind doch schon sehr anspruchsvolle Sachen.
Also ich bin dabei sehr glücklich darüber.
Wir werden uns nachher ausführlich über deine Vergangenheit, über deine Anfänge, aber auch über deinen Weg und natürlich auch über das Theater Ulm und was du heute so tust, unterhalten. Jetzt gehe ich noch rüber zum Urs. Urs, du bist Requisiteur. Ist das eigentlich ein offizieller Beruf? Gibt's das?
Ja, das ist ein offizieller Beruf. Es ist zwar kein eigentlicher Ausbildungsberuf, es ist in der Regel fast ein ausschließlicher Quereinsteigerberuf, aber es gibt inzwischen eine berufsbegleitende Ausbildung. Das ist dann mit der IHK-Fachprüfung zum geprüften Requisiteur abgeschlossen, ist aber häufig gewünscht, aber nicht unbedingt erforderlich, um in dem Beruf zu arbeiten.
Ich kann mir jetzt unter dem Requisiteur irgendwie vieles und eigentlich gar nichts vorstellen und deswegen werde ich dir nachher ein Loch in den Bauch fragen, aber eins nach dem anderen. Bevor wir jetzt mit der Oksana über ihre Zeit in Moskau, New York, Zürich und wo sie überall war reden, hören wir jetzt auf jeden Fall nochmal Musik. Plattform auf Radio Free FM. Heute wieder mit einer Ausgabe rund um die beste Droge der Stadt, um das Theater Ulm. Nummer 4, haben wir gesagt, ist heute am Start. Zu Gast zum ersten Mal in unserem Reigen haben wir jetzt jemand aus dem Gesangsfach heute. Das ist die Oksana. Oksana, du bist ursprünglich aus der Ukraine.
In der Ukraine geboren.
Du bist geboren. Hast du dann auch eine Weile lang dort gelebt als Kind oder?
Bis ich 11 war.
Also dann hast du doch einiges.
Ja, also noch meine Kindheit, also als Kleinkind, ist in der Ukraine hat in der Ukraine stattgefunden.
Was hast du denn für eine Erinnerung an diese Zeit?
Oh, schön.
Schön.
Grün, schwimmen gehen, Unfug veranstalten. Äpfel stehlen, Musik. Und da habe ich schon angefangen, in der Musikschule zu studieren.
Ah ja, okay.
Ja. Und sehr viel Gesang. Also meine Mutter war die Leiterin der Musikschule und da habe ich versucht, bei ihr Klavier zu lernen, aber das ist irgendwie zwischen uns hat nicht geklappt.
Zwischen euch hat es nicht geklappt oder zwischen dir und dem Klavier?
Nein, zwischen mir und meiner Mutter und dann zwischen mir und meinem Klavier dann irgendwann mal. Und dann haben wir beidseitig entschieden, also von beiden Seiten, dass es wahrscheinlich nicht unsere Zukunft ist. Und dann bin ich auf ein Volksinstrument umgestiegen, der hieß Domra, das ist so eine Art Balalaika, nur rund, die ich interessanterweise absolviert habe und sogar einen Wettbewerb gewonnen habe. Aber sobald ich mit der Ausbildung fertig war, habe das Ding verkauft.
Weggelegt, nicht einfach verkauft.
Für viel Geld damals. Und also das war sehr, es war eine schöne Zeit meines Lebens, aber nicht mehr. Und dann, aber gesungen habe ich immer, weil meine Mutter halt ein Gesangsensemble, irgendwelche Gesangchor immer hatte. Mein Vater hat gesungen, die Familie der Mutterseite, also von meiner Mutterseite, hat auch sehr viel gesungen. Und ich habe neulich zum Beispiel zu einem Kollegen gesagt, das ist unglaublich, man sitzt als Kind irgendwie bei Hausarbeit oder irgendwie so Pflaumen entkernen und singt man zwei-, dreistimmig, einfach so.
Das war die Zeit in der Ukraine. Mhm. Und du sagst, du hast damals auch schon schulisch mit dem Singen angefangen?
Ja, das ist ein Fach gewesen in der Schule, also allgemeine Ausbildung beinhaltet ja auch Gesang, also Singen, also Gesangsstunde. Mhm. Und da ich ja sowieso quasi mit Gesang 24 Stunden Berührung hatte, das war es für mich nie ein Problem, aber wir haben auch sehr gerne gesungen.
Mhm. Ist da irgendwann schon bei dir mal so dieser Wunsch aufgekeimt oder diese Vorstellung, ich könnte eigentlich professionelle Sängerin werden?
Nein, nicht. Eigentlich, was ich sein wollte, ich wollte eine Kinoschauspielerin sein. Mhm. Das war mein absoluter Wunsch und ich wusste schon mit 10, wo ich studieren möchte, und zwar in Moskau, im Filminstitut von Eisenstein, und da habe ich mich konsequent darauf vorbereitet. Ich war auch im Theater, im Schultheater immer irgendwie aktiv. Also ich war so ein Theater gesehen, aktives Kind. Ja. Mhm. Und irgendwelchen Chör ständig gesungen oder sonst wo. Aber so das Theater, dieses Schauspiel und explizit Kino hat mich immer sehr fasziniert.
Hast du da sehr früh schon immer Kinofilme sehen können dort, wo du aufgewachsen bist? Oder hattest du ein großes Vorbild? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, ins Kino zu wollen?
Das ist eine gute Frage. Ja, klar, natürlich, ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen und cinematografische Kunst oder kinematografische Kunst war bei uns sehr angesehen. Auch die Schauspieler waren von gesellschaftlichen her sehr angesehen, aber auch die waren auch sehr gut. Und jeder Film, der rausgekommen ist oder gerade rauskommen könnte, sollte, war sehr heiß diskutiert. Wie ist die Leistung der Schauspieler? Warum er da so gut ist? Und man hat sich richtig, richtig damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich irgendwie bemerkt, das ist das, was mich interessiert, dass ich darstellen möchte, ja, also dass ich darstellen möchte, und zwar auf der Bühne, obwohl Musik war halt neben dabei als Begleiterscheinung, so quasi Schauspieler singen ja auch.
Ja, nicht alle, aber.
Ja, aber nicht so, dass ich das jetzt sage, ich werde explizit Opernsängerin sein möchte.
Ja, und wie kam es dann, dieser Umschwung?
Sehr lustig war das, wie im Kino.
Also doch Kino.
Ja, damals in der Sowjetunion war das nicht so, dass du in jede Stadt kommen konntest und überall leben konntest. Du musstest da eine Arbeit haben und dich so quasi anmelden können, so quasi eine Erlaubnis haben, in der Stadt zu wohnen. Und Moskau war natürlich eine der begehrsten Städte, ist heute immer noch. Und ich musste auf Bau arbeiten, damit ich auch einfach diese Erlaubnis bekommen habe, in der Stadt leben zu dürfen. Und ich war sehr jung, weil ich die Schule ein Jahr früher beendet habe als sonst. Und ich war 17, ich bin dahin, ich habe da vorsprechen wollen in diesem Institut. Und sie haben gesagt, oh, das ist ja so jung, gehen Sie, lernen Sie mal und so weiter. Habe ich gesagt, okay, da war ich, also trotz Reaktion bin ich dann zu einem anderen Institut gegangen, wo halt Gesang unter anderem unterrichtet wurde. Da haben die mich auch nicht genommen, weil ich auch noch jung war. Und da habe ich gesagt, nein. Also ich war total enttäuscht und traurig. Und da kam plötzlich eine Frau auf mich zu und sagt, ich habe gehört, wie sie singen. Also ich bin so und so die und die Person. wenn ich Ihnen eine Arbeit anbiete, da und da und einen Kindergarten, dann können Sie dann Gesangsunterricht nehmen. Und so hat es angefangen. Und dann ein Jahr später kam mein Vater, weil mein Vater ist ursprünglich aus Moskau, ist dort geboren und kennt die Stadt sehr gut. Und wir sind irgendwie durch die Straßen gegangen, hat gesagt, das ist meine Jugendstraße und da habe ich da gemacht, da. Und wir gehen an einem Haus der Lehrer. Es gibt ein Haus der Lehrer da und dahin zu einer also ein Schild, also Gesangsstudio von so und so Frau Angelika, Angelina Trost. Mein Vater hat mich einfach in die Hand genommen, hat einfach reingeführt und ich habe Frau vorgesungen. Sie hat gesagt, ja, ich werde sie unterrichten. So hat es angefangen.
Okay.
Glaube ich, oder?
Ja, und der Papa war schwer dafür. Der wollte das. Der hat dich da ein bisschen hingestupst.
Er hat das selbst irgendwie nicht so hingekriegt mit dem Gesang. Aha. Und ich glaube, das ist bei Eltern so öfters, oder kann es passieren, dass die sagen, dass sie das einem wünschen. Aber ich denke, in dem Moment war das einfach so irgendwie, lass uns probieren mal, schau mal, was passiert. Weil wir sind einfach quasi spazieren gegangen durch die Straßen. Das war jetzt nicht explizit, dass wir jetzt dahin gehen und da vorne.
Achso, es war jetzt nicht so, dass der Alter, okay, jetzt
das ist, das war wirklich nur eigentlich ein purer Zufall. Deswegen sage ich wie im Kino. Und die Frau war sehr, sehr gut für mich und eigentlich hat das, womit ich jetzt singe, also sprich meine Technik und Einstellung und auch später durch meine Ausbildungsjahr, haben mich geprägt und damit lebe ich quasi als Sängerin heute noch.
Was war es für Musik, also als du dann zu dieser Gesangslehrerin gekommen bist, was war das für Musik, die man dir da nahegebracht hat? War das gleich Klassik oder war das vielleicht auch irgendwas Volkstümliches? Oder?
Also volkstümlich habe ich schon eben seit Kindheit gesungen. Mhm. Also ich bin da durch Volksmusik, also Volksmusik sage ich jetzt, der Sowjetunion sehr geprägt worden. Also nicht nur ukrainische, russische, sondern wir haben alles Mögliche gesungen. Und da war schon richtig klassische Musik. Also
waren da so die ersten?
Die Ausbildung ist damit angefangen, dass ich ein ganzes Jahr nur Technik gelernt habe und eine einzige Arie gesungen habe. Das war die Arie der Lucia aus Lucia di Lammermoor von Donizetti. Und also ein ganzes Jahr, was sehr, sehr gut gewesen ist. Wirklich der Atemtechnik, der Empfindung der Körper, also alles, was zu Gesangstechnik gehört, also Stimmsitz und so weiter, habe ich da quasi bei ihr die Grundlage gelernt.
Und dann warst du in Moskau. Und du hast dann in Moskau.
Das war schon in Moskau.
Bist auch geblieben in Moskau, denn wenn man deine Bio durchliest, du hast in Moskau dann auch studiert.
Zuerst in einer Schule für, nennt man so, an der Moskauer Konservatorium, obwohl es ist eine unabhängige College oder wie nennt man das, ist. Und dann nach 3 Jahren wurde ich aufgenommen in Konservatorium selbst. Da habe ich da 2 Jahre studiert und dann kam Perestroika und dann kam das und ein Aufbruch und wir durften erstmal ausreisen und in Ausland gehen, Wettbewerbe machen und das war schon so eine Aufbruchzeit.
Was in dieser Aufbruchzeit und danach passiert ist, ich würde sagen, darüber reden wir nach dem nächsten Musikstück. Jetzt machen wir einfach mal einen kleinen Break und im Player liegt jetzt die Alice Russell. Wird demnächst bei uns, und zwar nächste Woche, eine Platte der Woche sein, ist so nagelneu, dass sie noch gar nicht auf dem Markt ist. Und auch Alice Russell gehört derzeit zumindest im modernen Soul zu den Stimmen. You say that love was just a okay, das waren die letzten Beats von Alice Russell. Wir sind bei der Plattform auf Radio Free FM. Heute zu Gast die Oksana und der Urs. Ich mag das, diese beiden Namen. Die sind nämlich so beide so gar nicht typisch deutsch. Es ist irgendwie schön. Ja, und mit der Oksana haben wir jetzt ein langes, schönes Gespräch gehabt über die Vergangenheit in der Ukraine, über ihre Zeit in Moskau. Jetzt machen wir aber mal den Sprung. Du hast gesagt, Perestroika kam. Und dann haben sich plötzlich Türen und Welten geöffnet, weil wenn man dann weiterliest, dann bist du plötzlich in New York gelandet. Das ist ja mal eine ganz andere Baustelle. Wobei ist New York für den Westen sowas wie Moskau für den Osten, wenn es um klassischen Gesang geht?
Im Sinne des Ausbildungs oder
ja,
der Kultur?
Ja, im Sinne der Kultur. Also die Met in New York ist ja irgendwie so das strahlende Ding. Und dann hat New York hat ja auch diese Musical-Tradition in Broadway. Ist ja schon, und Moskau andererseits, also jetzt, ich sage das jetzt auch so aus diesem Blickwinkel heraus, also als Nicht-Insider, ist ja Moskau dann andererseits natürlich vom Osten, ist die Keimzelle für klassische Musik. Da kommen die großen Komponisten her und da sitzen die großen Sänger und so.
Also wenn wir jetzt Moskau und New York nehmen, diese zwei Städte, obwohl natürlich die Kultur oder Musikgeschehen oder was immer das nennen mag, in diesen beiden Ländern geschieht natürlich nicht nur in Moskau und New York.
Natürlich.
Aber schon alleine von der Fläche, von Mengen der Menschen, die da leben in diesen Städten, ist das Angebot, an kulturelles Angebot ist natürlich enorm. Und in jeder Richtung. Im Prinzip, egal ob du in Moskau bist oder in New York, du kannst alles sehen, hören, tasten, riechen, was du dir mal vorstellen kannst. Und da bin ich natürlich glücklich gewesen, und dass mir das Leben sowas geschenkt hat, dass ich in beiden Städten leben und studieren durfte. Die Ausbildung war sehr unterschiedlich. Damals natürlich in Russland sehr klassisch, also klassisch traditionell im Sinne der Ausbildung. Du musst das und das und das lernen und bestimmte Prüfungen machen und so viel Länge, also 5, 6, 7 Jahre zum Beispiel, also eine bestimmte Länge. In New York natürlich war das anders, weil es ist alles sehr mit Geld zu tun hat, weil die Ausbildung dann extrem teuer ist und man versucht das sehr kompakt zu durchleben. Nicht viele schaffen das und Ausbildung kann man abbrechen, man kann da wieder einsteigen, man kann da, also es ist schon sehr anders. Was die natürlich verbindet, diese Städte, wie du eben gesagt hast, dieses Angebot an großartigen Künstler und an der Konzentration von den Künstlern an einem Ort. Das stimmt. Und wenn man als Student in solchen Städten wohnt und die Möglichkeit hat, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, da prägt einen fürs Leben lang. Das ist halt so. Und da war New York natürlich anders, weil es eine andere Perspektive gezeigt hat, wie man halt als Sänger auch, was man als Sänger alles können muss. Ja, zum Beispiel, ich sage nur wegen der Sprachen, in Moskau halt als Opernsänger dürftest du Italienisch lernen, sonst nichts. Ja. Als ich damals gekommen bin, habe ich gesagt, ich möchte Deutsch lernen. Da haben mich angeschaut wie so ein Auto. Ich sage, wieso denn jetzt? Ja? Ich sage, ja, weil ich singe Schubert, Schumann, und abgesehen von Weber und sonst Sachen. Ja, also ich möchte bitte verstehen, was ich da singe. Das war nicht möglich. Also im Konservatorium selbst, das heißt, ich habe dann einen privaten Lehrer gefunden und mit dem so quasi ein Jahr studiert. In Amerika wiederum anders. Als Sänger musst du mindestens in 5 Sprachen singen und aussprechen können. Das sind sogenannte Language Diction Drills, die du lernen musst.
Okay.
Ja, das ist so der Unterschied.
Das heißt, du hast diese Voraussetzungen ja dann letztendlich erfüllt wahrscheinlich. Das heißt, du sprichst oder zumindest verstehst 5 Sprachen. Ich weiß nicht, wie
viele. Ich kann in 5 Sprachen singen.
Das sind welche?
Russisch, Deutsch, also sagen wir von Italienisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Englisch, Lateinisch, Französisch. Na gut, Russisch, das ist meine Sprache. 7.
Boah, Respekt. Die brauchst du auch? Brauchst du, also trainierst du sie auch ab und zu?
Also jetzt gerade mit Carmeline, das war sehr lustig, weil mein Französisch, also nicht Gesang, also alltägliche Französisch ist sehr natürlich dürftig. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte politische Gespräche da in französischer Sprache führen, kann ich nicht. Aber sobald du, also wie wir jetzt mit Dialogen der Karmeliten, sobald du dich mit der Sprache beschäftigst, direkt, ja, weil du musst ja halt auch verstehen, was du da singst. Und ich bin so jemand, der das Ganze übersetzt für sich. Ich übersetze alles, meine Partie, ich übersetze Partie von kleinsten bis größten. Ich muss wissen, was geschieht um mich herum, was einer sagt, warum der da sagt. Weil ich sehe mich dann als einen Teil des Geschehens. Und ich muss halt gucken, wie füge ich mich in dieses Geschehen, dramaturgisch gesehen, oder eben, wie anders bin ich von dem, was der Schriftsteller oder Komponist da wollte. Und dann ist das für mich sehr wichtig. Und dann, wenn du übersetzt, natürlich hast du eine direkte Kontakte zur Sprache, und dann merke ich schon, ich kann so riesige Sätze so quasi so auf einmal auf Französisch sagen, und das macht dann Spaß.
Ja, letztendlich bist du ja nicht nur Sängerin, nur in Anführungszeichen, sondern eigentlich ja auch Schauspielerin. Weil schließlich stehst du auf der Bühne und ein Schauspieler sollte vielleicht ja schon verstehen, von was er gerade redet, oder?
Nicht? Schauspieler tun das. In der Oper ist es leider, muss ich sagen, immer und wieder der Fall, wo ich jetzt zum Beispiel den Kollegen frage, weißt du, was du da singst? Man versteht jedes einzelne Wort, aber man versteht nicht das Zusammenhang. Oder ist das eine Metamorphose drin? Ja? Oder sonst irgendwelche dramaturgische Trick. Und wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann eben, man weiß ja nicht, obwohl man versteht, was man sagt, ja? Also jedes einzelne Wort, aber der Zusammenhang kennt man dann nicht. Und da ist noch so ein Manko bei meinen Kollegen, nicht allen, aber bei vielen, die sich damit nicht beschäftigen, die sich nur auf Musik konzentrieren oder nur auf Noten singen. Jetzt werde ich da nicht
gesteinigt. Das war,
ja, aber nein. Meine Kollegen kennen das, die kennen mich schon mittlerweile.
Nein, aber ich finde, es ist doch auch, also ist meine Meinung, ist doch auch eine Sängerin, in dem Fall geht es sogar noch weiter, Schauspielerin, muss doch eigentlich, um es glaubhaft rüberzubringen, auch das verstehen und am besten noch fühlen, was sie da darstellt. Also sehe ich zumindest so. Ich habe gestern hat mir ein guter Freund ein Video vorgespielt von einem Montreux-Konzert von einem großen Trompeter, dessen blöderweise ich den Namen nicht wisse. Er hatte als Gästesängerin hatte er die Sophie Hunger mit dabei. Ich habe das ist das einzige Stück, was dann gesungen wurde in diesem Konzert. Ich habe sie dabei beobachtet, völlig unspektakulär, in sehr unspektakulären Klamotten steht sie da, aber ihr Gesicht und ihre Hände haben so viel über den Song erzählt, das war Wahnsinn. Und das meine ich ja eigentlich. Und das ist, ich höre bei dir, dass du diesen Anspruch, glaube ich, auch hast.
Also für mich persönlich ist das sehr wichtig. Und ich denke, ich hoffe, ich behaupte jetzt einfach, dass vielleicht die Zuschauer und Zuhörer das sehen und vielleicht spüren, weil ich eben diesen Anspruch an meine Rollen auch habe. Ja, weil es mir auch sehr wichtig, weil ich muss dann auch denken, warum tue ich diesen Job? Ich tue das noch nicht nur für mich, sondern ich tue das halt für die Leute, die ins Theater gehen und halt diese Kunst, meine Kunst sehen möchten. Und da möchte ich mein Bestes tun. Auch im Namen des Komponisten, im Namen des Regisseurs, im Namen des Dirigentes, im Namen des Kollegen und im Namen der hohen Kunst. Vielleicht klingt das ein bisschen abgehoben, aber so ist das. So empfinde ich das.
Schön, wie du das gesagt hast. Freut mich jetzt. Jetzt habe ich bloß gemerkt, wir haben uns jetzt total in deiner wir haben uns total in deiner Vergangenheit verloren, aber es ist sehr schön. Wir sollten ja fast auch noch ein bisschen über deine jetzige Arbeit reden. Und ich glaube, das machen wir jetzt viel später jetzt erstmal, weil ich möchte jetzt unbedingt natürlich auch den Urs mal zu Wort kommen lassen an dieser Stelle. Aber bevor wir jetzt mit dem Urs uns darüber unterhalten, wie man eigentlich von der Schweiz und als Lehrer irgendwann in Ulm als Requisiteur landet, das hören wir nach der nächsten Musik. Der Mann hat irgendwie so lange ganz furchtbar aussieht. Entschuldigung, aber es ist so. Es ist der Mann, der unsere aktuelle Platte der Woche stellt, nämlich Aaron Stone. Ein Amerika, ein Riesenhit, tritt ein bisschen so in die Fußstapfen von Stevie Wonder, kommt aber daher mit dicker Hornbrille und komischen Haaren und so. Also hören ist gut. Sehen darf man auf jeden Fall im Theater immer und das ist heute mal wieder Thema unserer Plattform Theater Ulm, die beste Droge der Stadt, Volume 4. Und jetzt endlich kommen wir zu dir, Urs. Du wurdest bisher ja ganz arg nur in die Nebenrolle gedrängt. Bist du ja irgendwie im Theater auch, aber weil man sieht zwar, dass du Dinge auf die Bühne gestellt hast, aber du trittst selber nicht auf. Selber aufgetreten bist du in deinem ersten Leben, nämlich als Lehrer.
Ja, also ich habe ursprünglich mal als Grundschullehrer angefangen, habe dann aber irgendwann gemerkt, ist doch nicht so hundertprozentig das, was ich machen möchte, weil ich komme aus einer Familie mit auch Lehrern, aber es sind auch sehr viele Handwerker bei uns in der Familie und es wurde zu Hause immer kreativ gearbeitet, gebastelt und dann habe ich gedacht, so okay, Lehrer ist zwar eigentlich cool, aber ich will da auch was anderes machen. Habe dann eine Weiterbildung gemacht als Werklehrer in der Schule für Gestaltung in Zürich damals. Heute gibt es diesen Ausbildungsgang leider nicht mehr. Und ja, habe dann auch in dem Beruf gearbeitet. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe fast 3 Jahre mit geistig behinderten Jugendlichen gearbeitet und daneben aber halt auch immer in Theaterprojekten hinter der Bühne mitgewirkt. Und ja, irgendwann stand dann halt mal eine Entscheidung an, jetzt nochmal eine Weiterbildung machen zum schulischen Heilpädagogen und halt quasi auf immer im Lehrberuf bleiben oder vielleicht doch den Schritt wagen und das Hobby zum Beruf machen und zu versuchen, in der Theaterwelt Fuß zu fassen. Und zu dem Zeitpunkt, das war jetzt, ist jetzt doch schon gute 10 Jahre her, habe ich mich dann dazu entschieden, einen Schritt zu wagen, die sichere Stelle kündigen und zu versuchen, ins Theater reinzukommen. Ja. Und auf einigen Umwegen hat es mich dann schlussendlich hier als Requisiteur nach Ulm verschlagen.
Jetzt gehen wir aber doch nochmal, ich will nochmal zurück, bevor auf Ulm kommen und auf deinen heutigen. Du bist also ursprünglich ja eben aus der Schweiz.
Ja.
Ja. Zankala.
Genau.
Ja. Hast du in deiner Kindheit in St. Gallen jemals drüber nachgedacht, dass du irgendwann mal am Theater landen würdest? War das so ein Wunsch oder ist das völlig weg gewesen?
Ein Wunsch war es nicht wirklich. Also meine Familie ist ein bisschen theatermäßig vorbelastet. Also ein Großonkel von mir ist ein nicht ganz unbeschriebenes Blatt in der Schweizer Theaterszene, ist der Jean Grädel. Mit dem hatte ich aber nicht wirklich viel zu tun, aber so im Hinterkopf war das immer, ja, Theater, meine Mutter kommt aus Bonn, die hatte auch Verwandtschaft, die im Theater gearbeitet hat, also es war eigentlich immer irgendwo, hat das mitgeschlummert, aber so richtig zum Ausdruck gekommen ist diese, oder so gezündet hat der Funke eigentlich schon während der Lehrerausbildung. Ich hatte damals einen Deutschlehrer, der selber gerne inszeniert hat, der übrigens in einem Sabbatjahr hier in Ulm sogar als Regieassistent gearbeitet hat. Ah, ja. Also schlussendlich schließt sich hier irgendwo wieder ein Kreis. Und der hat mit seinen Inszenierungen, wo ich dann halt auch schon hinter der Bühne mitgearbeitet habe, halt so den Anstoß gegeben. Ja, Theater ist was Tolles, hinter der Bühne im Theater arbeiten ist auch was Tolles. Glaube ich, auf die Bühne kriegen mich keine 10 Pferde
das
mehr.
Das wollte ich gerade fragen. Was heißt mehr? Hast du es mal ausprobiert?
Ja, also das war auch in dieser Lehrerausbildungszeit, bin ich als ein Mann aus dem Volk bei den Fliegen von Jean-Paul Sartre auf der Bühne gestanden. Ich hatte nur 2 oder 3 Sätze zu sagen, von denen auch noch fast alles rausgestrichen wurde, aber ich bin jedes Mal 1000 Tode gestorben. Und da habe ich gemerkt, nee, das ist definitiv nichts für mich.
Aber die Theaterluft hat dir doch so gut getan, dass du dabei geblieben bist.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt hast du vorher, wenn ich das richtig resümiere, gesagt, also du bist in der Schweiz groß geworden. Die Mutter war Deutsche, kam aus Bonn. Papa war Schweizer.
Der ist Schweizer, ja.
Durch. Und somit bist du wahrscheinlich auch noch einer dieser Leute, die 2 Pässe haben, ne?
Ja.
Ich habe einen guten Freund, der hat nämlich 3 sogar gehabt und da war die Mutter eben Schweizerin. Und das ist ja irgendwie so, dass wenn Mutter oder Vater aus der Schweiz kommen, dass man auf jeden Fall Schweizer Staatsbürger ist.
Genau.
Ist das richtig?
Ja, das ist so.
Das ist bei dir auch noch so?
Ja.
Du bist also auch heute noch, hast noch den mit dem...
Genau. Also ich habe jetzt gerade keinen gültigen Schweizer Pass mehr, den muss ich mir wieder mal einen neuen ausstellen lassen. Aber grundsätzlich, also ich darf auch in der Schweiz immer noch an den ganzen Abstimmungen teilnehmen und so. Mache ich auch.
Machst du auch?
Ja.
Bist ein gewissenhafter Eidgenosse, ja?
Sozusagen, ja.
Das ist gut. So, ja, und dann bist du also in Ulm. War es für dich ja auch kein Problem, dann in dem Fall nach Deutschland zu kommen?
Weil, nö, also dadurch, dass ich halt auch einen deutschen Pass habe, war das hier mit dem Arbeitssuchen eigentlich kein Problem.
Wie bist du gerade auf Ulm gekommen?
Och, ich habe ja jetzt diese Spielzeit hier wieder angefangen. Ich war vor 3 Jahren schon mal für ein halbes Jahr hier. Das war so einer kurzen Zeit der Arbeitslosigkeit geschuldet, wo ich bis kurz davor war ich in Köln beim Musical als Stage Manager tätig. Und ja, die Produktion ist ausgelaufen und wie bei Musicals üblich, da kriegt man halt nur einen stückbezogenen Vertrag. Mein Vertrag ist durchaus üblich. Okay. Und mein Vertrag ist halt ausgelaufen und dann war ich arbeitslos, habe mich natürlich beim Arbeitsamt dann gemeldet und die fragen natürlich, was man kann, was man gerne machen möchte. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin Theater, Stage Manager, würde aber eigentlich gerne als Requisiteur arbeiten. Und dann kam auf einmal eine Anfrage rein von Ulm. Die haben ganz dringend jemanden gesucht, der innerhalb von 2-3 Monaten anfangen kann. Und so bin ich erstmal für ein halbes Jahr hier gelandet. Und ja, das war zeitlich befristet. Und in dem halben Jahr hat es mir hier eigentlich so gut gefallen und anscheinend hat es auch der Theaterleitung und den Kollegen da so gut gefallen, dass, wie jetzt die Stelle wieder frei wurde, habe ich mich dann wieder beworben. Und
jetzt gehörst du zum Team.
Jetzt gehöre ich zum Team, unbefristet.
Okay. Was macht denn eigentlich ein Requisiteur?
Auch wir sind für den, salopp gesagt, ganzen Kleinkram zuständig. Also wenn der Schauspieler, Sänger eine Zigarette in der Hand hat, dann kommt die von uns. Wenn der, wenn auf der Bühne gegessen wird, kommt alles das, was auf dem Tisch steht, also Messer, Gabel, Geschirr, Besteck und natürlich auch die Esswaren, ob jetzt echt oder, wie wir sagen, kaschiert. Das kommt alles fast komplett aus der Requisite.
Gibt es schon auch mal, dass echte Sachen auf der Bühne zum Essen stehen?
Ja. Ja.
Und dann nascht da ja jemand rum und dann ist
genau.
Es, und dann muss da was genau. Neues.
Ja, also zuletzt bei der, mir fällt jetzt gerade ein, die Produktion Bunbury inzwischen abgespielt, aber da war jedes Mal, mussten da Gurkensandwiches gemacht werden, da musste Tee gekocht werden, der häufig auf der Bühne dann als Schnaps verkauft wird. Mhm. Also wenn da Whisky in der Flasche sein soll, ist es häufig Schwarztee.
Sieht so ähnlich aus dann.
Genau, hat die passende Farbe. Also wir bescheißen eigentlich auch ganz, ganz gut.
Ja, ich denke, wahrscheinlich müsst ihr öfters bescheißen, oder? Also nicht nur beim Alkohol. Das ist, glaube ich, die gängigste. Was fällt dir noch ein, wo wir noch geflunkert?
Aktuell die Produktion Dialog des Carmelit. Da ist ganz zum Schluss fließt da ziemlich viel Blut, auch auf die Bühne, über die Bühne.
Oksana lacht.
Und da können wir natürlich kein echtes Blut nehmen. Und in den Mengen, die wir da brauchen, also wir produzieren jedes Mal so um die 20 Liter Blut für einen Abend.
Das ist ja Tarantino-reif.
Also schlussendlich gebraucht werden so um die 10 bis 12 Liter, aber wir brauchen da halt noch eine gewisse Sicherheitsreserve, weil es wird jedes Mal neu hergestellt. Also es lässt sich nicht immer ganz so genau voraussagen, wie das Material reagiert. Aber das, was da natürlich dann die Treppe runterfließt, ist kein echtes Blut, sondern eine Hausmischung aus Rote-Bete-Saft.
Jetzt kommt's, genau, das wollte ich
fragen. Soßenbinder und Wasser.
Ipfelteufel. Die arme Putzfrau, die das jedes Mal wieder sauber macht.
Es ist leider keine Putzfrau, sondern wir müssen das dann nachher auch wieder selber wegwischen. Also
das heißt jetzt davon, wenn du so Sauerei machst.
Genau, also der Requisiteur ist dann auch meistens derjenige, der, wenn die Darsteller die Bühne einsauen müssen, sei es das Blut oder Dreck, beides kommt vor bei den Karmeliterinnen, dann ist es in der Regel auch der Requisiteur, manchmal mit Hilfe von den Kollegen von der Technik, oder wer dann auch immer gerade eine Hand frei hat, weil es muss ja auch immer schnell gehen, aber in der Regel machen wir den Dreck, den wir selber produzieren, auch selber wieder weg.
Die Plattform auf Radio Free FM heute rot ums Theater und gerade bemerkt, wir sind schon eigentlich jetzt so langsam Richtung Ende, Richtung letzten Abschnitt und ich muss sagen, es hat mir so bis jetzt so viel Spaß mit euch beiden gemacht. Ich glaube, wir könnten ohne Probleme nochmal eine Stunde weiterreden. Ich hätte ja eigentlich ganz gern die Oksana darum gebeten, dass sie noch was singt, aber ich weiß gar nicht, ob man das einfach so aus dem Stegreif tut, aber ich denke, wahrscheinlich stehst du auch manchmal daheim und singst einfach vor dich hin, oder?
nicht. Eher selten.
Echt nicht? Denkst du, machst den ganzen Tag und musst jetzt nicht auch noch zu Hause sein?
Selten, weil ich denke an meine Nachbarn, obwohl die das sehr nett sind.
Ein ganz kleinen.
Meine Lippen, sie küssen so heiß, meine Glieder sind zierlich und weiß, und ich tanze im Kreis, denn ich weiß, meine Lippen, die küssen so heiß. Keine Ahnung, warum ich das Stück ausgesucht habe. Das ist mir jetzt gerade eingefallen.
Was war das denn?
Das ist aus einer Operette, die heißt Giuditta.
Hast du irgendwann mal gesungen wahrscheinlich? Oder?
Giuditta, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Nee, die Operette habe ich noch nicht gesungen. Aber so wie ich jetzt aus der Südwestpresse entnommen habe, kommt bei uns nächste Spielzeit eine Operettengala und wer weiß.
Ja, super, vielen herzlichen Dank. Ich habe dich jetzt damit überfallen, das wollte ich auch.
Okay.
Urs, ich werde dich jetzt nicht bitten, was zu singen.
Nee, besser nicht, das
und du
keine
musst
gute
jetzt
Idee.
Auch keine Anleitung geben, schnell mal etwas zu schnitzen oder so. Aber was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde, jetzt gerade so mal im Vergleich, wie sieht eigentlich so bei dir ganz im Schnelldurchlauf so ein normaler Tag im Theater aus?
Auch das... Also bei mir gibt es eigentlich so gut wie keine normalen Tage. Also das ist, jeder Tag ist, man nimmt sich zwar Sachen vor, aber jeder Tag ist grundsätzlich wieder eine Überraschung, weil man kommt rein, man hat dann zwar schon seine Sachen, die man erledigen muss, also Proben, die eingerichtet werden müssen, abends dann halt Vorstellungen, die eingerichtet werden müssen. Man hat seine Arbeiten, die zu erledigen sind, sprich Requisiten, die hergestellt, rausgesucht, gekauft werden müssen, Lebensmittel, die eingekauft werden müssen, aber das wird meistens dann relativ spontan in den Tagesablauf eingeflochten, weil man kann auch selten am Stück arbeiten, weil immer wieder kommt jemand und braucht etwas von einem, dann kommt ein Regieassistent, du, wir brauchen noch ganz schnell das und das Requisit, oder du, bei der Probe ist das und das verloren gegangen, wir finden das gerade nicht mehr, kannst du uns kurz einen Ersatz aus dem Fundus besorgen?
Die tolle Ming-Vase runtergeschmissen.
Oder eine Oksana, die sagte, ich brauchte bitte eine echte Blume.
Ja.
Genau, oder dann ist bei Karmeliterinnen ein Rosenkranz im Einsatz, dann ist der zu lang, zu kurz, wir müssen den ändern oder anpassen oder ein anderes Kreuz ran. Also
es ist immer bunt bei dir.
Es ist immer bunt gemischt, was gerade anfällt. Also
okay.
Man kann das höchst selten genau
voraussagen. Wie lange geht dein Tag so im Schnitt? Da gibt es zumindest einen Durchschnitt.
Da gibt es
60 Stunden.
gefühlt manchmal ja, aber nein, also so in der Regel so ein 7-8 Stunden Tag.
Also doch,
ja,
du musst
schon zusammen.
Du musst auch nicht anwesend sein, wenn die Stücke laufen, oder wie ist das?
Doch, also wir sind eine der wenigen Abteilungen, die eigentlich in der Werkstatt Material für die Vorstellung produzieren und dann aber auch abends die Vorstellung dann schlussendlich betreuen. Weil häufig ist es so, es wird zum Beispiel von der Schlosserei in der Werkstatt produziert und die Technik handhabt die Sachen dann auf der Bühne. Bei uns ist es so, dass wir die Sachen, die wir produzieren, dann auch für die Vorstellungen dann halt auch betreuen. Also von uns ist in der Regel, muss ich sagen, immer mindestens eine Person abends anwesend bei den Vorstellungen.
Ihr seid dann sozusagen die Feuerwehr, falls man noch irgendwas...
Einerseits das und andererseits gibt es auch häufig Momente, wo man Darstellern Requisiten anreichen muss oder wenn die von der Bühne kommen, die Requisiten entgegennimmt oder mal schnell abnimmt, wenn was rausgereicht wird. Man muss häufig bei den Umbauten dann die abgespielten Requisiten abräumen und neue Requisiten für den nächsten Akt, für die nächste Szene nach Vorgabe platzieren. Also ist schon nicht ganz ohne. Also wenn ich gerade wieder an Karmeliterinnen denke, das sind im Schnitt, glaube ich, ist da alle 10 Minuten ein Umbau. Da sind wir dann zu zweit da, weil es sonst in der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, nicht zu schaffen ist. Und da ist jedes Mal ganz viel Kleinkram, der weggeräumt werden muss und neuer Kleinkram, der hingeräumt werden muss. Also Ja. Ja, eigentlich bei fast allen Produktionen ist immer gut zu tun abends.
Okay. Urs Gradl.
Grädel.
Grädel, Grädel, nicht Gradl, Grädel. Ist das typisch Schweizer Name wahrscheinlich, Grädel? Der
Herr Grädel, Grädel jetzt nicht unbedingt. Da
könnte
gibt's,
auch Schwäbisch sein.
Ne? Ja, da. Ja, könnte sein, aber ist jetzt in der Schweiz nicht unbedingt verbreitet. Mm.
Ist Oksana denn ein Name? Ich finde, Oksana klingt ja schon, es könnte ja schon eine eigene Oper sein. ist das ein typischer Name in der Ukraine gewesen?
Ja.
Weil für uns klingt er natürlich sehr exotisch.
Also Oksana ist sehr ukrainischer Name und es gibt eine russische Version davon, die ist mit R, also Roxane.
Roxane.
Ja, ist, ja, genau. Das höre ich immer und wieder. Oder wenn man in der Türkei, als ich in Türkei war, dann komme ich und sage, also die fragen, wie ist das ihr Name? Sagt Oksana, ich bin das Suleiman. Ich sage, hä? Wieso denn Suleiman? Also die Lieblingsfrau von den Suleiman, der Groß war der Roxelane, also Roxana, also okay. Angeblich aus der Ukraine, also oder aus dem Region, also das ist immer wieder sowas. Ja, also es ist sehr typisch ukrainischer Name.
Ich habe mir nämlich vorher schon, muss ganz ehrlich sagen, überlegt, ob es wohl ein Künstlername ist.
Nee, wirklich nicht. Brauche ich nicht.
Das habe ich nicht nötig. Bist du manchmal eine kleine Diva?
Das ist die Frage, ich erwartet. Also, Diva, es ist nichts Negatives. Dieses Wort wird ja oft als was sehr eben Negatives verstanden. Die Diva, es ist jemand, also aus der Geschichte der Oper, jemand, der auf der Bühne was kreiert, was Großartiges darstellt. Es ist im Laufe der geschichtlichen Entwicklung der Oper und explizit mit solchen Sängern, zum Beispiel Maria Callas, ist es dazu, dieses Begriff hat auch sehr negative Touch bekommen. Ich sehe mich nicht als Diva, obwohl es gibt sicher Momente, wo ich da als notwendig betrachte einfach, gerade in so bestimmten sehr knappen Proben, Endprobensituationen, wenn ich jetzt anfange mit allen zu reden, passiert ja gar nichts, dann gehe ich schon das über ein bisschen so positiver Druck, wie ich das sage. Aber, ich bin, glaube ich, nicht eine Diva, also ich versuche es mindestens. Ich glaube, als Opernsängerin ist man schon irgendwie vorbelastet, weil du halt...
Jetzt hast du alles wieder gut gemacht, was du vorher vielleicht falsch gesagt hast.
Okay, das ist die Hauptsache.
Nein, schön, also ist, ja, ich habe das jetzt noch nie eine Sängerin gefragt, witzigerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, in all den Jahren Radio und Musikjournalismus und Interviews, ich habe es immer gedacht, ich würde es eigentlich ganz gern mal fragen, aber ich habe mich nie getraut. Heute dachte ich, heute mache ich es jetzt einfach mal und ich habe eine interessante Selbsteinschätzung dazu gehört.
Ja.
Hast du heute noch Vorstellungen?
Nee, heute nicht mehr.
Ist frei. Du musst nachher noch ins Theater, ja, auch nicht?
Ich habe auch Feierabend.
Ah, das ist schön, dass man euch freigegeben hat, damit ihr ins Radio kommen könnt.
Genau.
Genau. Wann geht es wieder los? Morgen? Vorstellung?
Ja. Wir haben jetzt Verdi-Requiem, geht schon auf die Bühne, wir sind sehr schnell. Morgen sind wir auf der großen Bühne, glaube ich. Nee, da sehen Sie, dass da weiß der Urs besser
als ich. Urs ist wahrscheinlich in so viele involviert, eingepackt, dass er den ganzen Spielplan auswendig kennt.
Das nicht, aber die nächsten 2-3 Tage
hast du im Blickfeld.
Habe ich so im Blick, da bin ich eigentlich hauptsächlich mit Warten auf Godot beschäftigt, was heute gerade technisch auf der Bühne eingerichtet wird. Und dann am Mittwoch, glaube ich, die erste Hauptprobe hat, wo dann das erste Mal getestet wird, ob das auch wirklich alles so funktioniert, wie man sich das gedacht hat.
Okay. Ja, wow, wir sind am Ende, zumindest mit der Plattform. Es war super schön mit euch beiden. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Ich wünsche euch weiterhin toi 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 in eurem künstlerischen Schaffen am Theater Ulm. Ja, dann bleibt mir jetzt einfach auch nur noch mich zu verabschieden. Das war die Plattform auf Radio Free FM. Am Mikrofon war Rainer Markus Walter. Zu Gast bei mir waren die Oksana und der Urs. Und die nächste Theaterplattform schiebt sich, glaube ich, nach hinten. Das könnt ihr auch bei uns auf der Homepage auf www.freefm.de sehen. Und damit bin ich dann draußen. Ich wünsche noch einen ganz fantastischen Tag. Tschüss.